wir sind jetzt in einer guten Ausgangslage. Die Jungs haben jetzt schon wieder Bock, die Schuhe zu schnüren, wieder zusammen auf den Rasen zu gehen. Wir waren so dezimiert vergangene Woche und die Gruppe wollte unbedingt spielen. Wir wollten unbedingt spielen in Schöning. Das spricht ja auch einfach für das Vertrauen, auch von Spielern, die dann vielleicht verletzt, gesperrt sind, für den Rest. Oder wir regeln das schon. Die gute Gemeinschaft ist dann am Ende neben der hohen Qualität, die wir haben, der Schlüssel.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Egal ob renovieren, bauen oder gestalten, in Meppen und Haaren bekommst du alles, was du für dein Projekt brauchst. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Rasenschnack. Dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Ja, moin liebe Fans des SV Meppen, herzlich willkommen bei Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Ich bin Christoph Schillingmann, Emsland Sportredakteur der NOZ und ich darf euch heute zur 54. Folge von Rasenschnack begrüßen. Und heute ist der Trainer zu Gast, Lukas Beniermann, Chefcoach des SV Meppen. Moin Lukas, schön, dass du hier bist.
Moin Christoph, vielen Dank für die Einladung zur 54. Ausgabe.
Ja, zur vorletzten Ausgabe, zur Weihnachtsausgabe, ne? Also ist der Podcast vor Weihnachten. Danach haben wir noch einen, aber der erscheint dann erst nach Weihnachten. Ich möchte mit dir gerne heute über das jetzt fast abgelaufene Jahr 2025 sprechen. Natürlich über die Hinrunde, die jetzt, oder ist ja schon Teil der Rückrunde auch gewesen, aber über die Hinserie sprechen, die es in dieser Saison jetzt schon zu Ende ist. Und natürlich wollen wir ein bisschen auch auf den Winter gucken und auf den bevorstehenden Start dann im neuen Jahr. Ja, Lukas, du hast am Anfang dieses Jahres gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob es in der Vorbereitung war oder ob es dann im Trainingslager war oder kurz vor dem ersten Spiel war, dass ihr ein erfolgreiches Jahr anstrebt. Jetzt sind alle Spiele gespielt. Wie würdest du jetzt auf das Jahr 2025 zurückblicken, beziehungsweise wie würdest du es vielleicht beschreiben?
Jetzt würde ich mal sagen, es waren Tiefen und Höhen, bewusst so rumgewählt, weil wir wirklich, wirklich schwer ins Jahr gekommen sind, schwer aus dem Winter gekommen sind mit diesen, es waren dann 10 Spiele, die wir nicht gewonnen haben in Folge, 4 davon im Jahr 24 noch, 6 dann direkt nach dem Winter. War eine Zeit, aus der wir sehr viel gelernt haben, auch als Gruppe, an die man sich in Teilen dann jetzt auch noch zurückerinnert, wenn man mal in Situationen steckt, die ein bisschen schwieriger sind, hat uns reifen lassen. Und ich glaube, dann ab Mitte der Rückrunde wurde es dann erfolgreich. Ich erinnere mich an 6 Siege am Stück waren es, glaube ich, in der vergangenen Saison. Haben wir nochmal verloren. Wenn wir jetzt an dieses erste Halbjahr der laufenden Saison denken, wenn wir darauf zurückschauen, dann kann man, glaube ich, sagen, dass wir ein sehr erfolgreiches erstes halbes Jahr gespielt haben in dieser Saison und dann schlussendlich jetzt auch zu Recht oben stehen in der Regionalliga Nord.
Ja, Höhen und Tiefen, du hast es angesprochen. Ihr seid denkbar schlecht in dieses Jahr gestartet. Es gab dann diese, wie du schon gesagt hast, diese 10 Spiele andauernde Siegloserie. Es waren jetzt 6 dann im neuen Jahr. Wenn du nochmal so an diese Zeit zurückdenkst, was waren da so vielleicht die Herausforderungen oder was waren die Probleme, die ihr hattet?
Ich glaube, das ist immer schwer auf 1-2 Punkte zurückzuführen. Man kann in die Fußballwelt schauen und findet vergleichbare Fälle. Ich glaube jetzt auch in der laufenden Bundesliga-Saison, da gibt es Vereine, die hatte man für andere Sphären irgendwie vorgesehen und dann klappt es nicht mit dem Gewinnen und dann gewinnt man das nächste Spiel und irgendwann spielt der Kopf mit. Und ich glaube, das ist dann der größte Faktor, dass die Leichtigkeit so ein Stück weit abhanden kommt. Und wenn ich an diese Phase denke, dann haben wir im Nachgang und davor Spiele gewonnen, wo wir deutlich weniger aufs Tor geschossen haben als in dieser Phase. Und die Bälle gehen nicht rein, es entscheiden Kleinigkeiten. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal so einfach, jetzt mit ein, zwei Punkten zu erklären, sondern es spielt ganz, ganz viel zusammen. Es ist im Fußball immer ganz, ganz viel auch der Glaube an die eigene Stärke. Und da kann man immer sagen, man ist verantwortlich, die Mannschaft dahin zu bringen, dass sie daran glaubt. Ja, das ist auch ein Stück weit so, aber es hilft nichts. So viel wie Erfolgserlebnisse. Man muss an die Sache glauben und das passiert dann am Ende, wenn man Spiele gewinnt. Und dann war es so, dass wir gegen St. Pauli damals ein Spiel gewonnen haben. Das war mit Sicherheit keins unserer besseren Spiele. Wir haben in dieser Phase bessere Spiele gemacht, die wir nicht gewonnen haben, aber dann kam die Leichtigkeit zurück und auf einmal gewinnt man 6-mal in Folge. So, und das ist dann nicht immer so einfach erklärbar und wäre, glaube ich, auch zu einfach. Weil man kann auch mal in die Bundesliga gucken, ob es dann St. Pauli ist oder Mainz, die mir jetzt gerade mal so einfallen, wo man auch sagt, boah, die spielen einen guten Ball oder haben letztes Jahr einen guten Ball gespielt und auf einmal geht es dann in die Richtung.
Ja, bei Mainz ist es dieses klassische Phänomen international. Ja. Und dann läuft es in der Liga auf einmal schlecht, so wie, ich kann mich erinnern, damals Köln, was ähnlich. Ja, und dann auf euch gewinnen. Ihr wart jetzt nicht international gespielt, wenn ich zum Beispiel an das Spiel Werder 2 zurückdenke, habt ihr wirklich auch eine sehr gute Leistung gezeigt, euch wirklich sehr kuriose Gegentore gefangen, am Ende noch den Punkt gerettet und dann Pauli war es dann irgendwie ein bisschen anders. Gar nicht so gut gespielt, wie du gesagt hast, aber trotzdem dann die 3 Punkte geholt. Ne? Also das, so kann es ja manchmal gehen.
Genau, am Ende bleibt es halt ein Spielsport, wo auch immer so ein bisschen es da ums Momentum geht. Und ich will mich jetzt auch gar nicht mit Mainz oder St. Pauli messen und auch für andere Vereine mit Sicherheit immer noch andere Ziele in den Ligen. Aber zeigt so ein bisschen auf, glaube ich, wie schnell man in so einen Moment geraten kann. Wir haben uns da rausgearbeitet und ich glaube, für unsere laufende Saison, wo man auch einfach sagen muss, die Gruppe hat sich verändert. Deswegen hängt auch nicht jeder jetzt irgendwie noch diese Sieglos-Serie nach. Es ist trotzdem wichtig, dieses Learning zu haben, das gemeinsam erlebt zu haben mit einigen der Jungs und daraus jetzt auch ein Stück weit Kraft ziehen zu können aus einer Phase, die dann nicht so gut lief. Auch in Momenten, wenn man jetzt mal vielleicht 2 Spiele nicht gewonnen hat, mehr waren es dann ja, glaube ich, auch nie im Laufe des Halbjahres. In dem Moment, wo man einfach dann sagen kann, okay, bei sich zu bleiben, an die eigene Stärke zu glauben und das Ding wieder in die richtige Richtung zu lenken. Und ich glaube, das gelingt uns jetzt, wenn ich auf die aktuelle Saison schaue, bisher sehr, sehr gut.
Ja, die komplette Abwehr war zum Beispiel letztes Jahr dabei. Da hattet ihr jetzt im Sommer dann keine großen Veränderungen. Im Sturm natürlich. Die Veränderungen kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen. Für deine Arbeit als Trainer, welche Lehren hast du für dich aus dieser Zeit gezogen? Also einerseits natürlich vielleicht das Taktische, andererseits vielleicht auch die Kommunikation mit deinen Spielern.
Also ich brauche auch nicht drum herum reden, dass es für mich auch eine sehr, sehr harte Zeit war im Frühjahr, weil man einfach so viel gibt für die Sache, sehr viel investiert und sich Dinge anders wünscht und manchmal sind Sachen dann noch nicht erklärbar. Du hast das Werder-Bremen-Spiel angesprochen. Ich glaube, Werder kam in den ersten 30 Minuten nahezu nicht einmal aus ihrer eigenen Hälfte raus. Wir haben Bretter liegen lassen und so, es ist dann manchmal nicht erklärbar. Eine Lehre ist, einfach bei sich zu bleiben. Ich bin so froh darüber, dass wir das geschafft haben. Und es gibt in solchen Momenten so viele Ratschläge, die auch gut gemeint sind, aber von Menschen, die vielleicht gar nicht nah genug dran sind, um beurteilen zu können, was geht denn gerade ab. Also ich habe sehr viel gesprochen und habe auch Ratschläge angenommen, aber so den Grundsatz nie in Frage gestellt, weil man nach dem Spiel dann einfach schaut, es geht um Grundordnung, es geht um Herangehensweisen, man kriegt Ratschläge von außen. Wir sind zum Beispiel im System geblieben, so, ob es dann 4-2-3-1 ist, 4-3-3 ist. Und dann kriegt man den Ratschlag, warum man denn nicht mal was anderes macht, wo ich mich die Frage stelle, warum denn? Wir haben 15 Mal aufs Tor geschossen, der Gegner 7 Mal. Also wenn wir jetzt das System ändern, machen wir aus den 15 Torchancen mehr Tore, sodass man, wenn man von einer Sache überzeugt ist, einfach dabei bleibt. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass wir das hinbekommen haben, auch mit der Unterstützung vom Staff, von den Kollegen, einfach an den Weg zu glauben, auch die Führungsebene. Also, dass wir sagen, wir glauben an diesen Weg und gehen den weiter. Und von meiner Seite war es halt auch die absolute Überzeugung. Nur trotzdem muss man sagen, dass es dann eine brutal harte Zeit war, eine anstrengende Zeit war, ein anstrengendes Jahr war. Aber aus der man als Trainer, als junger Trainer, der ich ja mit 35 in dem Geschäft dann immer noch bin, mit Sicherheit eine ganze Menge lernt, auch was Themengelassenheit angeht, mit solchen Situationen umzugehen. Also ich habe viel daraus gelernt.
Was würde denn der Lukas Beniermann im Dezember 2025 dem Lukas Beniermann im Februar, März 2025 im Nachhinein raten? Oder was hätte er vielleicht anders gemacht?
Eine schwierige Frage, weil ich gerade ja auch gesagt habe, dass ich erstmal froh darüber bin, nicht alles über den Haufen geworfen zu haben und schlussendlich es ja auch geschafft habe, oder wir haben es geschafft als Gruppe, die Kurve zu kriegen. Mhm. Und darauf bin ich erstmal, oder dafür bin ich dankbar, dass wir das geschafft haben. Man macht mit Sicherheit jeden Tag Fehler und ich habe da auch Fehler gemacht, aber dass ich jetzt im Grundsatz sagen würde, kompletter Griff ins Klo. Ab und zu, glaube ich, wir als Verein, und da bin ich mit Sicherheit auch mit eingeschlossen, haben uns selber den Druck relativ, nicht relativ, wir haben uns selber sehr viel Druck gemacht, durch hohe Ziele mit einem riesen Abstand nach oben zu sagen, man attackiert nochmal. Ich glaube, das hat uns nicht gut getan. Also, wenn ich da nochmal intervenieren würde, dann würde ich das anders kommunizieren nach außen, auch wenn wir als SV Meppen in dieser Liga oben stehen wollen. Aber das war vielleicht dann eine Spur zu heftig, auch weil man immer weiß, dass eine Mannschaft ja auch diesem Druck ausgesetzt ist. Und ich glaube, das würde ich in meiner Position als Cheftrainer versuchen, anders handzuhaben, als größten Punkt sehen. Ja.
Dann gab es ja dieses Schlüsselspiel 2-0 gegen Pauli, du hast es eben schon gesagt, wo dann einfach der berüchtigte Bock dann umgestoßen wurde. Es war dann der erste Sieg wieder nach langer Zeit. War das aus Sicht dann, du hast es ja, glaube ich, auch mal häufiger dann mal gesagt, wir brauchen einfach mal diesen Sieg, wir brauchen wieder dieses Erfolgserlebnis. Und danach lief es ja auch wieder. War das dann so der Schlüsselmoment, den ihr vielleicht gebraucht habt?
Ja, 100%. Genau diesen Moment braucht man. Christoph, ich meine, du hast ja selber viel begleitet. Du warst mit uns im Trainingslager in der Türkei. Hast auch wahrgenommen, dass erstmal da eine Gruppe von jungen Menschen war, die Bock hatte zu arbeiten, die gut miteinander umgegangen ist. So, und dann geht man in diese Rückrunde, verliert das so wichtige Derby gegen Oldenburg. Und auch das ist mit Sicherheit ein Learning, welche Wirkung das dann am Ende haben kann. Jetzt bin ich seit 7 Jahren im Verein, aber erst seit 1,5 Jahren in dieser Position. Ich meine, vor 2 Wochen hat es dann nochmal andersrum gezeigt, wie wichtig sowas sein kann, auch fürs Umfeld. Und dann hatte man die Zeit vor dem Winter nahezu schon vergessen, aber auf einmal stehen da nicht, okay, wir sind schlecht in die Rückrunde gekommen in der Derby-Niederlage, sondern es sind auf einmal 5 Spiele ohne Sieg. So, dann kriegst du diesen Rucksack wieder aufgeschnallt aus dem Dezember. Da kam dann sehr, sehr viel zusammen und dann ging es eigentlich ab Jeddelo darum, wir müssen jetzt das Spiel gewinnen, weil diese Serie sonst ausgebaut wird. Und man hat sich mit Sicherheit in dem Moment dann einfach ein Stück weit zu viel Druck gemacht. Und deswegen dieses Pauli-Spiel extrem wichtig, das Ding zu ziehen, auch wenn wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass es mit Sicherheit nicht unsere Saisonbestleistung war, aber wir haben gewonnen und das war in dem Moment wichtig.
Ja. War es eigentlich, also das war ja davor, war ja das Spiel gegen Havese in Havese, was ihr verloren hattet. Und dazwischen wurde dann ja David Frisogic als sportlicher Leiter entlassen. Hat das damit zu tun gehabt? Hat es vielleicht nochmal eine Wirkung gezeigt oder war es einfach Zufall?
Mit der Personalie David hatte es 0,0 zu tun. Eine Wirkung hat so eine Entscheidung immer, aber das hat nichts mit dem Menschen oder der Position David Frisogic zu tun, sondern wenn dann damit, dass unter der Woche halt was passiert ist. Wenngleich ich ja sage, selbst in Havelse haben wir besser gespielt als gegen Pauli, wenn wir doch da gewinnen können. Also aus meiner Sicht nein. Und an dieser Stelle kann ich einfach nochmal sagen, dass ich auch David unfassbar dankbar bin dafür, dass wir hier gemeinsam in diesem Weg gestartet sind, dass er mir die Chance gegeben hat, gemeinsam mit den Verantwortlichen. Und ich bis heute auch einfach ein gutes Verhältnis zu David habe. Für ihn maximal bitter gelaufen, auch wenn ich weiß, dass er uns das von Herzen gönnt. Und das ist auch das, was er mir widerspiegelt, dass wir jetzt erfolgreich sind. Aber der Moment zu sagen, wir gewinnen jetzt wieder ein Spiel, hatte nichts mit David zu tun. Und eine Entscheidung von einem Verein ist dann ja auch größer als die Tatsache, wir haben in Havelse verloren. So. Und dass wir gegen Pauli gewonnen hätten, hätten wir ganz, ganz sicher auch getan, wenn David an unserer Seite gewesen wäre an dem Tag.
Ja. Ja, Heiner Beckmann hat es auf der Mitgliederversammlung auch nochmal gesagt, hat sich auch nochmal bei David dann bedankt. Er hat natürlich auch Spieler geholt, wie Erik Zenger letztes Jahr im Winter, der jetzt unumstrittener Stammspieler ist. Dominik Domröse, der die rechte Seite hoch und runter ackert. Simon Engelmann hat er, ich glaube, es war sein letzter Transfer, oder dann der erste Transfer für den Sommer. Also hat dann ja auch schon auch Einfluss auf die jetzige Mannschaft quasi gehabt noch. Ne?
Klar, viele der Jungs, die jetzt da sind, hat David geholt oder David damals verlängert. Logisch. Also du hast die Namen gerade angesprochen, ich glaube, da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und dann ist es dann irgendwann aber auch wichtig, und das ist im Fußball ja nun mal so, man schreibt seine Geschichte und dann bleibt auch das, was man getan hat. Und da muss man nach vorne gucken. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Im Sommer kam dann der Umbruch, du hast es eben schon gesagt, vor allem in der Offensive. Marek Janssen, Luka Prasse, Christopher Schepp haben den Verein verlassen. Auch Wilief Zeyev, jetzt kein Stürmer, aber immerhin langjähriger Spieler gewesen, erst vom Meppen-Urgestein. Jetzt gibt es in Meppen viele, offensiv gesehen, viele andere Gesichter. War so ein gewisser Teilumbruch, wenn man jetzt Defensive, Offensive so ein bisschen voneinander trennt, war der notwendig und auch vielleicht wichtig für diese Saison dann?
Er war absolut nötig, einfach auch für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen möchten. Mhm. Die Jungs, die gegangen sind, auch wir haben es gerade gesagt, du hast es selber wahrgenommen, gute Jungs, die Bock haben zu arbeiten. So, und auch da in der Rückrunde, Scheppi macht dir das 1, ich glaube, es war das 1-0 gegen Pauli.
Ja,
so,
Kopfball,
aber,
ja.
Aber es war nicht unbedingt die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die dann seine Stärken perfekt auf den Rasen bringen. Aber die Jungs haben wir dann halt nie hängen lassen, haben Gas gegeben. So, von daher auch da einfach nochmal, kann man dankbar sein, aber dieser Umbruch war nötig. Und egal, ob es dann die Transfers sind, die du gerade angesprochen hast, oder auch einfach Femi mit den Jungs, mit Nimmermann, Ulbo und Oliver Schmidt, die zusammen 30 Tore geschossen haben. Das ist dann von allen Beteiligten und vor allem dann Schulterklopfer für Femi ein Bombenjob, dass man dann direkt so zündet, dass die Jungs sich hier direkt so wohlfühlen. Da haben alle Beteiligten viel richtig gemacht und vor allem die Jungs auch viel richtig gemacht. Und bestätigt dann auch einfach, dass es vielleicht nötig war, ein bisschen was zu verändern. Auch im Sinne des Spiels, wie wir Fußball spielen wollen, da nochmal passend die Jungs dazu zu holen. Um nur zwei Beispiele zu nennen, da gibt es ja noch weitere Jungs, auch Simon Engelmann, der dann vielleicht schon ein bisschen früher verpflichtet wurde, mit seiner Minutenanzahl 8 Tore zu schießen. Ich glaube, er hat 4 vorbereitet. Das ist Wahnsinn und dafür ist er da. Können wir Torben weitermachen? Ich glaube, auch 8 Mal getroffen. Also das gerade in der Offensive.
Nicht nur einmal.
8 Mal, habe ich gesagt, oder?
Achso, ja, dann habe ich dich falsch verstanden.
Ich glaube, 8 oder 7. Ich habe jetzt nicht jede Statistik im Kopf, aber das hat schon sehr gut funktioniert und spricht vor allem für eine gute Arbeit in dem Bereich und vor allem auch dafür, dass die Jungs es sich einfach machen, gut in diese Gruppe zu kommen. Heißt auch die schon hier waren, weil wir einfach eine brutal gute Gruppe haben, einen brutal guten Umgang haben, was mit Sicherheit dann auch ein großer Grund dafür ist, warum wir so ein erfolgreiches Halbjahr gespielt haben.
Du hast jetzt gerade ein paar Transfers gesagt, paar Spielernamen genannt. Sind es denn, also Femi ist ja sportlicher Leiter, sind es dann Femis Transfers oder passiert das in Zusammenarbeit mit dir oder mit dem Trainerteam oder wie läuft sowas ab?
Also als sportlicher Leiter ist Femi mit Sicherheit hauptverantwortlich. Im Hintergrund ist es natürlich auch noch so, dass man noch einen Vorstand hat, einen Sportvorstand hat, der mit Sicherheit dann auch nochmal eine Meinung hat. Und das ist auch gut so. Mhm. Aber die ganzen Jungs, über die wir gerade gesprochen haben, sind natürlich auch mit mir besprochen, weil Femi ja auch gut daran tut, sich mit dem Trainer abzustimmen, damit ein Transfer dann auch funktioniert, solange ich hier dann als Trainer verantwortlich bin. Und es ist auch so, dass wir mit jedem einzelnen Spieler halt auch im Vorfeld Gespräche geführt haben, in aller Regel zusammen. Dann setzt man sich hin, kriegt vor allem auch man scoutet Spieler, und dann sieht man, okay, ey, der kann was, der könnte auch zu unserem Fußball passen, aber dann kennt man den Menschen ja noch nicht. So, und so wie wir hier arbeiten, und da sind wir auch ziemlich deckungsgleich unterwegs, ist es halt irgendwie wichtig, dass der Mensch passt, passt der Mensch in die Gruppe. Und das ist mit Sicherheit dann auch eine große Stärke bei den Transfers, weil ich habe es gerade schon gesagt, wie die Truppe miteinander umgeht, ist halt Wahnsinn, wie sie füreinander einsteht. Und dann trifft halt fußballerische Klasse auf gute Menschen und dann entsteht was.
Eine perfekte Symbiose. Ja, ne? Ja, also ich finde offensiv, wenn man sich die Zahlen anguckt, du hast es gerade schon gesagt, also der Mittelstürmer, dann, wenn man Torben als Zehner so ein bisschen sieht, links Olli Schmidt, Engelmann dann noch im Hintergrund, da hast du natürlich einfach 4 Spieler, die einfach allein von der Tore, von den Scorern her, total eingeschlagen haben. Was natürlich dann natürlich auch wahrscheinlich größtenteils Verdienst dann auch irgendwo von Femi ist.
Ich glaube, was man dazu auch noch sagen muss, Christoph, ist, die Tatsache, Luca Prasse ist gegangen, Marek Janssen ist gegangen, Christopher Schepp ist gegangen, um einfach mal drei Offensivspieler zu nennen. Leon Tarasow aus der Rückrunde.
Ja, sind ja, die haben auch einige Tore gemacht.
Dann ist natürlich auch in den Profilen was aufzuholen. Mhm. So, ich möchte die Leistungen der Jungs nicht schmälern, die hier geblieben sind. Du hast die Defensive gerade angesprochen. Die ist nahezu unverändert und wir stellen die zweitbeste Defensive der Liga.
Richtig.
Und wenn man weiter in die Statistiken geht, lassen wir mit Abstand am wenigsten Chancen zu in der Liga. So, und das darf man ja auch nicht unterschlagen. Jetzt hat man die Offensive ausgetauscht und die Transfers sitzen. Und auch das ist mit Sicherheit, hat der Rest der Gruppe dann riesen Verdienst. Wie soll denn Julian Ulbricht hier einschlagen, wenn er sich in der Gruppe nicht wohlfühlt? So, dass man das halt, und das, dass man von den Qualitäten überzeugt war, ist ja unbestritten. Aber dieser Übergang in die Mannschaft, da hat ja jeder Einzelne, der mit den Jungs umgeht, jeden Tag, damit zu tun, dass es funktioniert. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, der in meinen Augen am meisten unterschätzt ist im Fußball, ist einfach, es sind halt Menschen. So. Und ein Mensch muss sich halt wohlfühlen. Man braucht Vertrauen. Und dann funktioniert das. Und man kann ja, wenn wir Fußballmanager spielen, können wir einen Spieler holen. Dann führst du mal mit dem Mausklick ein Gespräch und dann ist alles super. Aber das läuft ja anders. Mhm. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ein feines Gefühl, was könnte passen? Also ein Bombenjob in der Kaderzusammenstellung. Aber das, was hier jeden Tag passiert, von allen Beteiligten und auch da, vom Trainerteam, über die Mannschaft, über die sportliche Leitung, über die Geschäftsstelle meinetwegen, wie gehen wir miteinander um? Das ist ja das Entscheidende, ob ein Spieler funktioniert. Mhm. Entschuldigung, du warst schon bei der nächsten Frage.
Alles gut. Ja. Natürlich, das hinter einem Spieler steckt immer ein Mensch. Das ist so, ne? Das ist in jedem Job so. Worauf ich hinaus wollte, die vier angesprochenen Spieler, also Torben hat 7 Tore übrigens gemacht. Ne? Also Die vier haben zusammen 45 Tore gemacht, was etwas mehr als 2/3 der Gesamttore ist. 66 habt ihr gemacht. Du hast es schon gesagt, zweitbeste Defensive, beste Offensive. 66 Tore hattet ihr letztes Jahr tatsächlich nach 34 Spieltagen, oder 34 waren es auch letztes Jahr, Spieltagen. Also jetzt schon quasi eingeholt, die Marke. Deswegen, also wollte ich einfach nochmal sagen, offensiv auf jeden Fall sehr, sehr viel richtig gemacht, aber defensiv natürlich auch, finde ich, deutlich stabiler. Ne? Und wenn ich mir angucke, was Jonas zum Beispiel, Jonas Fädel, für eine Saison spielt, also nach seinen schwierigen Jahren, die er hier hatte mit seinen Verletzungen, im Moment total konstant und Leistungsträger, halt ein Kapitän. Ne?
Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht's weiter.
Nach dem Rasenschnack ist vorm Projekt. Und wenn du etwas vorhast, sei es eine neue Terrasse, einen Gartenzaun oder einfach mal klar Schiff machen im Schuppen, dann schau bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren vorbei. Dort findest du nicht nur das passende Material, sondern auch ehrliche Beratung von Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Ob großes Vorhaben oder kleine Reparatur, wir unterstützen dich dabei, dass es gelingt. Zuverlässig, nah und ohne Umwege. Einfach machen. Hagebaumarkt Mayrose. Zusammen geht das.
Total. Also vor allem ist Jonas gesund. Also seitdem ich jetzt Trainer der Mannschaft bin, waren es nur kleinere Wehwehchen. Und vorher war es halt so, dass er immer wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Ich habe mit Jonas ja im Vorfeld auch schon relativ viel zu tun gehabt, da er bei mir U17 Co-Trainer war. Mhm. Und jetzt in der Mannschaftsführung miteinander ist das richtig wertvoll. Und vor allem, was uns hilft, ist natürlich seine sportliche Qualität, weil er eine richtig, richtig gute Saison spielt. Und wenn wir nochmal auf die Offensive zu sprechen kommen, wenn wir über 66 Tore reden, dann geht das auch da nochmal weiter. Weil wir dann wieder, wenn wir tiefer reingucken, einfach sehen, okay, welche Mannschaft in der Liga hat die meisten Ballkontakte im gegnerischen 16er, dann sind es auch wir. Und dann spricht es halt auch dafür, dass wir den Gegner öfter mal einfach da beschäftigen, wo es ihnen wehtut. Heißt, wir haben Ballbesitz für den Gegner kritischen Räumen. Und da, auch da spielt ja das Gesamtkonstrukt eine Rolle. Wie kriegen wir unsere Offensivspieler in Szene gesetzt? Sind es nur die Sololäufe von der Mittellinie oder ist es auch wirklich oft Ballbesitz, hoher Ballbesitz? Und er spielt uns dann Chancen. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Tore auch aus eigenem Ballbesitz geschossen und nicht nur aus Standardsituationen oder Umschaltmomenten.
Ja, das ist ja genauso wie Verteidigung beim Stürmer anfängt. Ist es ja nicht so, dass der Stürmer sich hinten den Ball schnappt und nach vorne rennt und ein Tor schießt, sondern der Ball muss ja auch weiter nach vorne und im besten Fall gut reingespielt werden. Und das machen dann ja in der Regel dann eher Mittelfeldspieler wie Ersin oder Eric oder die die Außenverteidiger. Ne?
Genau, also deswegen, das einfach auch den,
gehört das ja auch dazu.
Den ne? Druck hochzuhalten, ja so. Ja. So, das geht dann auch bei den Innenverteidigern los, dass wir immer wieder bereit sind, auch hoch zu attackieren, den Gegner unter Druck zu setzen. Und ich finde, das ist das, was dann am Ende in der Tabelle steht, auch wenn man da jetzt Julian Ulbricht mit 19 Toren da stehen hat, das ist super wertvoll für uns. Und man braucht auch diese Torjäger, wenn man oben stehen will. Aber das ist ein Verdienst der ganzen Gruppe. Das ist mir nochmal wichtig. Und wenn man dann nochmal weiter schaut, wie viele Tore und Torbeteiligungen wir auch von der Bank haben, dann sind das auch Jungs, die vielleicht öfter mal in der zweiten Reihe stehen, die ihren Anteil haben. Und das ist das, was am Ende dazu führt, dass man auf Dauer erfolgreich sein kann, weil man einfach für jeden irgendwie eine Rolle haben muss und jeder muss wichtig sein.
Gibt es für dich in deiner Mannschaft einen Spieler der Hinrunde, wo du sagst, ja, der hat mich vielleicht am meisten überrascht?
Nee, das Team. Also wir haben gerade über viele Namen geredet und ja. Die Jungs machen das richtig gut, aber dass ich jetzt einen hervorhebe, nee. Also wirklich nicht. Das wird der Gruppe nicht gerecht. Also kann ich 10 Namen nennen, vielleicht auch noch mehr, dann wird der Sache nicht gerecht. Aber wir haben echt auch in den Positionen, die vielleicht nicht so in Erscheinung treten, immer wieder in Erscheinung treten, einfach super Charaktere, die dafür sorgen, dass wir als Mannschaft erfolgreicher sind. Nehme ich mal ein Beispiel, nämlich Noah Overbeck. Noah hat ein Pflichtspiel für uns bestritten, plus ein paar Oberliga-Einsätze. In Lübeck hat er das erst reingemacht, tut der Kabine wahnsinnig gut, tut dem Training gut, weil er immer am Anschlag ist. Und das ist vielleicht dann auch jemand, der nicht immer in der ersten Reihe steht, aber für unseren Mannschaftserfolg wahnsinnig wichtig ist. Und da könnte das jetzt ein Beispiel. Mhm. Und deswegen wird man der Sache nicht gerecht. Jetzt kann man die nennen, die man gerade genannt hat, weil sie meistens Tore schießen oder die Kapitänsbinde tragen. Aber ich glaube, eine erfolgreiche Mannschaft macht halt noch mehr aus. Und deswegen dieses eine Beispiel genannt.
Ja, und umso schöner, dass es beim VfL Lübeck dann noch war, bei seinem ehemaligen Club, ne?
Ja, 100%.
Ja, das hat ihm viel dann gegeben. Ja.
Und in der Woche dann auch eine Entscheidung, die so richtig war, weil Julius krank war. Auch da, das ist dann wieder wichtig, das maximale Vertrauen. Weil man nicht sagt, man stellt einen Torwart ins Tor, der irgendwie noch halb im Bett liegt, was dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal gemacht wird oder wurde. Sondern dass man dann sagt, dafür sind die Jungs da. Wir vertrauen der Gruppe und dem einzelnen Spieler. Und wurde dann auch zu 100% zurückgezahlt, ja.
Wenn wir jetzt mal auf euren Kontrahenten gucken, auf euren Hauptkontrahenten, sage ich mal, den VfB Oldenburg, dieses Jahr 4-mal gegeneinander gespielt, kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor, dass man so oft in einem Kalenderjahr aufeinander trifft. Ne? 3-mal seid ihr, die ersten 3 Male seid ihr als Verlierer vom Platz gegangen, beim 4. Mal hat es jetzt vor kurzer Zeit dann endlich geklappt mit dem Derby-Sieg. 2-0 habt ihr im Marschwegstadion gewonnen. Wie wichtig war der Sieg in Oldenburg? Klar, punktemäßig ist es immer wichtig, aber vielleicht für den Kopf psychologisch und auch vom Zeitpunkt her.
Sehr wichtig. ich glaube, dass, wenn man die ganzen 3 Spiele nimmt, dass das alle Spiele auf Messerschneide waren. Jedes einzelne. Mhm. Und wir jetzt sogar sagen können, das Spiel in Oldenburg war vielleicht sogar das klarste, weil wir keine Großchance zugelassen haben über 90 Minuten und selber unsere 4, 5, 6 Hochkaräter hatten. Und in den Spielen zuvor gab es entweder insgesamt weniger Chancen, aber immer war alles sehr, sehr eng. So, und jetzt haben wir es geschafft. Natürlich war da Druck drauf im Vorfeld. Und das ist dann ja auch euer Job in Teilen. So, medial wird Druck gemacht, im Verein ist Druck. So, wir müssen dieses Ding gewinnen, um dran zu bleiben. Da einfach auch nochmal Hut ab an meine Mannschaft, wie man das angenommen hat, weil man im Nachgang erst gemerkt hat, wie groß der Druck dann auch am Ende ist, weil man sieht, was abfällt. Mhm. So, das aber so anzunehmen da mit dem Wissen, was vielleicht auch vorher passiert ist, Hut ab und extrem wichtiger Sieg für uns, aber in erster Linie, weil es 3 Punkte gab und wir uns damit jetzt über den Winter nach oben geschossen haben, jetzt oben stehen. Und damit war vor 3, 4 Wochen nicht unbedingt zu rechnen, dass man in den Winter geht und man hat 3 Punkte Vorsprung auf die Kontrahenten, wenngleich das auch nur eine schöne Momentaufnahme ist, weil wir jetzt sehen müssen, dass wir gut aus dem Winter kommen und dann sind es 13 Spiele, wo wir aber sagen können, wir haben die beste Ausgangslage.
Ja, wie haben dir denn die beiden oder die letzten Oldenburger Ergebnisse gefallen?
Ja, unabhängig davon, dass es Oldenburg ist, ist es natürlich nie von Nachteil, wenn die Mannschaften, die unmittelbar hinter einem stehen, in der Tabelle Punkte lassen. Von daher haben wir die dann wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja,
Drochtersen und Jeddeluwe ja genauso. Ja, ne? Also haben dann auch mal zum passenden Zeitpunkt vielleicht auch dann mal die Punkte liegen lassen, wo ihr dann gerade die sehr gute Phase hattet. Ne? Vielleicht abschließend zur Hinrunde, wie ist sie aus deiner Sicht, oder wenn du jetzt so einen Strich drunter ziehen würdest, ein Fazit ziehen würdest, wie ist sie aus deiner Sicht gelaufen?
Also wir sind mit hohen Zielen in die Saison gegangen, weil wir uns auf die Fahne geschrieben haben, die Saison aufsteigen zu wollen. Nur man muss halt auch sagen, dass im Fußball nicht immer alles planbar ist und die wenigsten Vereinsmannschaften wirklich dann auch so offensiv in irgendeine Spielzeit gehen. Da kann man ja auch in sämtliche Ligen gucken. Wir haben es gemacht und dazu stehen wir, dazu stehe ich. Bedeutet aber auch immer, man geht in die Saison mit 2 Siegen, dann gibt es einen ersten Wackler, dann wird alles schon wieder unruhig. Und was ich einfach brutal stark finde, ist, wie wir es geschafft haben, als Mannschaft einfach stabil zu bleiben in den Momenten. Und gerade in Momenten, wenn man vielleicht mal umgeworfen wurde, direkt wieder aufzustehen und nicht in irgendwelche negativen Phasen zu geraten. Weil wenn ich an die Zeit denke, hier Derby-Niederlage zu Hause, dann ja, hast du Heimsiege gehabt, kommt Schöningen mit 0 Toren hier hin, du gewinnst 5-1. Wenn man jetzt aber guckt, wo Schöningen steht, wie unangenehm Schöningen ist, dann wurde das damals schon der Sache nicht gerecht. So, die Jungs haben es angenommen. Wir haben hinten raus jetzt 21 Spiele bestritten, haben die meisten Siege, die wenigsten Niederlagen, die meisten Tore, die zweitwenigsten Gegentore. Somit wäre es vermessen zu sagen, wir sind nicht einverstanden mit dem, was wir bisher geleistet haben. Wir sind sehr einverstanden. Aber was trotzdem wichtig ist, es geht halt weiter und jetzt folgt was sehr Unangenehmes, weil jetzt kommt wieder ein Break, in dem wir einfach mehrere Wochen, fast Monate nicht zusammen Fußball spielen. Und dann gilt es einfach, gut wieder rauszukommen im Frühjahr. Und dann, das habe ich gerade schon gesagt, sind wir in der besten Position aller Mannschaften in dieser Liga und dürfen selbstbewusst an die Sache rangehen, weil wir einfach bewiesen haben, welche Qualität wir haben, welche Qualität die Jungs haben, wie gut sie miteinander umgehen, was mit Sicherheit auch ein Riesenfakt ist, der auch auf Dauer noch wertvoll werden kann, dass wir schon so oft zurückgekommen sind, dass man Nehmerqualitäten bewiesen hat, so oft zurückgeschlagen hat, von der Bank Spiele entschieden hat, in der Nachspielzeit Spiele entschieden hat, sich Punkte gesichert hat, so dass einfach was zusammengewachsen ist, was mit Sicherheit in der Lage ist, bis zum Ende der Saison um diese Ziele zu spielen und es hoffentlich dann am Ende auch zu erreichen.
Ja, also dieser angesprochene Break, das ist immer, wenn man in einer guten Phase gerade ist, birgt es die Gefahr, dass diese Phase einfach unterbrochen wird und man vielleicht nicht so weitermacht, wie man es im alten Jahr gemacht hat. Andererseits, wenn man eine schlechte Phase hatte, kann es natürlich auch sein, dass dieser Break dann zum richtigen Zeitpunkt kommt und man wieder gut reinstartet. Ne? Also, ja, aber es ist jetzt auch Kaffeesatzleserei ein bisschen.
Man weiß es ja nicht. Wir hätten sehr gerne noch gespielt in Schöningen.
Ja, das glaube ich.
Letztes Jahr haben wir vielleicht auch gesagt, okay, jetzt gehen wir in die Pause, wir haben viermal nicht gewonnen.
Ja.
Man kann sich das ja nicht so zurechtlegen. So, man muss einfach, es geht dann um die Taten, die man folgen lässt. Und wir sind jetzt in einer guten Ausgangslage. Die Jungs haben jetzt schon wieder Bock, die Schuhe zu schnüren, wieder zusammen auf den Rasen zu gehen. Wir waren so dezimiert vergangene Woche und die Gruppe wollte unbedingt spielen. Wir wollten unbedingt spielen in Schöningen. Das spricht ja auch einfach für das Vertrauen, auch von Spielern, die dann vielleicht verletzt, gesperrt sind für den Rest. Wir regeln das schon. Und das ist einfach, die gute Gemeinschaft ist dann am Ende neben der hohen Qualität, die wir haben, der Schlüssel.
Ja, ihr geht am Freitag geht ihr quasi in den Urlaub, in den Weihnachts- und Silvesterurlaub. Und dann geht es wenn ich es richtig gesehen habe, am 12. Januar weiter, ne?
Genau, wir machen jetzt noch ein bisschen was diese Woche, damit die Pause nicht zu lang wird. Und dann sehen wir uns am 10. Januar wieder zur Leistungsdiagnostik, 2 Tage an dem Wochenende. Und am 12.01. sind wir da wieder am Ball. Ja.
Was hast du denn deinen Spielern neben den üblichen Laufplänen auf den Weg gegeben für diese Weihnachts- und Silvesterzeit?
Noch gar nichts, wir sind ja noch nicht so weit. Wenn wir Freitag erst unseren Abschluss des Jahres. Also dann kriegen sie mit Sicherheit noch ein bisschen was mit auf den Weg. Aber in erster Linie auch, dass man die Zeit jetzt für sich nutzt, die Akkus wieder zu laden, weil man darf das nicht unterschätzen. Wenn man sich als SV Meppen diese Ziele auf die Fahne schreibt und dafür jeden Tag arbeitet, seit Mitte Juni sind wir ununterbrochen zugange. Es gibt in dieser Liga keine Länderspielpausen. Wir haben mit Pokal 22 Spiele weg. Man funktioniert Woche für Woche, man arbeitet, aber man braucht jetzt diese Pause, um sich zu erholen, weil es ist es ist nicht nur körperlich, sondern auch mental brutal anstrengend. Mhm. So. Ich glaube, das fällt ein bisschen, fällt grundsätzlich auch schwer, sich da reinzudenken. Und das machen die Jungs ganz hervorragend. So, man hat es jetzt geschafft, bis zum Topspiel in Oldenburg einfach stabil zu bleiben. Und jetzt hat man sich auch eine Pause verdient. Die sollen sie nutzen, sodass wir mit einem vollen Tank im Januar wieder reingehen und weiter an dieser hoffentlich, ja, in die Geschichte eingehenden Saison hoffentlich dann ja, einfach weiter erfolgreich miteinander arbeiten.
Ja, und du hast es ja auch gesagt, schöne Momentaufnahme gerade. Ihr seid Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Ja, was gibt es Besseres, als, ich sag jetzt mal, Weihnachten im Kreise der Familie zu feiern und sich jeden Abend die Tabelle anzusehen, oder?
Wer das jeden Abend braucht, darf das tun.
Ja,
ich bin auch komplett dabei, wenn sich jemand 4 Wochen gar nicht damit auseinandersetzt. So jeder wie er braucht, aber was glaube ich, unumstritten ist, ist, dass die Truppe sich diese Pause mehr als verdient hat und dass man auch aufgrund dieser doch gewöhnungsbedürftigen Spielplangestaltung des Norddeutschen Verbandes einfach sagen muss, es waren jetzt 22 Spiele, das sind fast englische Verhältnisse in der Endrunde und dann kommst du im Winter wieder raus und hast noch 13. Mhm. So, eigentlich nur 12.
Ja.
So, das ist dann ja in vielen Ligen anders. So, wir haben das hingekriegt, das hat richtig Substanz gekostet, aber wir haben es hingekriegt, jetzt gut in diese Pause zu gehen und deswegen Füße hoch in erster Linie, ein bisschen erhalten, damit es dann nicht ganz so eklig wird Anfang Januar und das ist dann der Auftrag der Jungs.
Ja, am 12. Januar geht es weiter. Kannst du schon ein paar Details sagen zur Wintervorbereitung? Was habt ihr vor? Was habt ihr geplant?
Also nach der Leistungsdiagnose gehen wir erstmal wieder an den Ball. Die Pause ist dann ja schon relativ lang mit 4 Wochen, sodass man dann auch erstmal ein bisschen braucht, wieder reinzukommen. Wir haben Stand jetzt 4 Testspiele geplant. Eventuell kommt noch ein 5. dazu. 1 von diesen 4 findet in der Türkei statt, wo ihr wahrscheinlich auch wieder am Start sein werdet. Bist dabei?
Ja, ich glaube, Dieter Kremer ist dabei nächstes Jahr dann.
Ja. Okay. Da ist dann ein Spiel auch gegen den Regionalligisten aus dem Südwesten geplant. Und dann haben wir nach der Türkei ja noch 2 Wochen wieder in Deutschland, wo wir uns dann auf den Start in Hannover vorbereiten, wo wir auch noch ein Testspiel wieder gegen den Regionalligisten haben werden, sodass wir gut vorbereitet sind und auch noch 2 Wochen in Deutschland wieder haben und trotzdem im Vorfeld halt diese eine Woche in der Türkei nochmal für Details nutzen können, weil man einfach unter Garantiebedingungen hat, bei denen man sich auch draußen aufhalten kann. Und dafür bin ich dann auch dankbar, dass es so frühzeitig geklärt wurde, dass wir diese Möglichkeit wieder haben. Und so der grobe Fahrplan der Vorbereitung.
In den letzten beiden Jahren war der SV Meppen einmal mit dir und einmal mit Adrian Alipur in Manavgat im Trainingslager. Diesmal ist ein anderer Ort, ein anderes Hotel, anderer Platz zum Trainieren. Habt ihr diese Entscheidung oder diesen Ortswechsel bewusst gemacht, dass ihr sagt, wir müssen mal was anderes sehen?
100% bewusst. Ging relativ schnell darum, auch als ich zu Rate getragen wurde, habe ich auch den Wunsch ein Stück weit mit geäußert, einfach was anderes zu sehen, weil man ja auch, wenn man verbindet ja Sachen. Mhm. Sind auch andere handelnde Personen da, ist ein neuer sportlicher Leiter da, es sind neue Spieler da, sodass man einfach was anderes sieht, was wir dann mit unserem Weg verbinden können und nicht so sehr in die Vergangenheit zu gucken.
Letztes Jahr im Trainingslager haben wir ja auch dann miteinander gesprochen, als dann klar war oder verkündet wurde, dass dein Vertrag und der Vertrag von Putti war, glaube ich, gleichzeitig verlängert. Dass er verlängert wird. Wie sieht es denn aktuell in Sachen Vertragsverlängerung bei dir aus? Hat der Verein oder hat Olofemi Smith schon mit dir gesprochen?
Wir haben jetzt gerade eine Aufgabe zu gehen. Also wir haben da tatsächlich noch nicht drüber geredet, aber es hat ja auch keiner gesagt, wie lange ich hier noch beschäftigt sein darf oder soll. Von daher mache ich mir da jetzt mal gar keine Platte. Wir haben ein klares Ziel, das wollen wir erreichen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wenn wir so weiterarbeiten wie jetzt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann auch noch weitergehen darf in der Konstellation.
Ja, ich wollte gerade sagen, oder vielleicht besteht ja auch gar nicht die Notwendigkeit, dass man miteinander sprechen muss.
Also was ich auch immer sagen kann, Verträge sind im Fußball ja eh so viel wert wie, ich habe kein passendes Beispiel, aber dass wir hier, ich bin jetzt seit 7 Jahren hier im Verein. So, ich habe echt eine Menge durch, auch in anderen Positionen, aber es waren 2 Drittliga-Abstiege, wovon einer am Ende zählte. Im Nachwuchs haben wir ein NLZ auf die Beine gestellt, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Ich bin froh, was da läuft. Ich habe diesen Verein so dermaßen in meinem Herzen, dass wenn der Tag irgendwann kommt, dass ein Verein was anderes machen will, ja, dann findet man schon eine Lösung. So, und solange man der Meinung ist, man und will den Weg hier mit mir weitergehen, werde ich alles dafür geben, dass wir hier erfolgreich sind. Also das ist ja dann auch schon eine besondere Beziehung, die man hier hat. So, das verflixte siebte Jahr, wenn es hinter uns. So verflixt war es gar nicht hinten raus, aber gehen wir ins achte und ich bin da total entspannt. Also jeder, das weiß auch der Vorstand, das wissen meine Vorgesetzten, kann man einfach darüber sprechen, was man möchte und dann sucht man Lösungen. Aber ich glaube, gerade sind wir in der Situation, dass wir gemeinsam einen riesen Job machen und dass wir zusehen sollten, dass wir diesen Weg weitergehen, weil dann kann was Großes entstehen. Und das wollen wir alle, darauf arbeiten wir seit Jahren hin. Und deshalb mache ich mir wenig Gedanken darüber, was ist nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder nächste Saison, wie auch immer du möchtest. Also ja, an Januar denke ich dann inzwischen doch.
Ja, das solltest du. Ja. Wie ist es denn in Sachen Trainerlizenz? Da gäbe es theoretisch ja auch noch einen Schritt, den du noch machen könntest. Das wäre die UEFA Pro-Lizenz, heißt er jetzt. Früher wurde er, glaube ich, umgangssprachlich Fußballlehrer genannt. Mhm. Ich glaube, im Falle eines Aufstiegs müsstest du, glaube ich, dann die Lizenz dann machen. Das ist, glaube ich, dann auch eine Auflage. Gibt es denn, oder erstmal die Frage, hast du überhaupt die Absicht, diese Lizenz irgendwann mal zu machen? Kann man das auch schon vorher machen oder ist es generell schwierig, da auch in solche Lehrgänge reinzukommen?
Also, ich kann ein bisschen ausholen. Ich bin irgendwann mal, ich glaube mit 18 habe ich angefangen, habe ich C-Lizenz gemacht. Und habe dann einfach alle Jahre so ein bisschen weitergemacht. Dann kam die B-Lizenz, dann kam die Elite-Jugend-Lizenz, inzwischen B-Plus-Lizenz, dann kam die A-Lizenz und dann kam vor einem guten Jahr habe ich die oder vor eineinhalb Jahren habe ich die A-Plus-Lizenz abgeschlossen. Die gibt es noch gar nicht so lange. Also ja. Von daher habe ich bisher jede Lizenzstufe irgendwie mitgenommen, aber ohne mit dem klaren Plan, ich mache noch die nächste. Sondern das hat sich einfach entwickelt. Mhm. So, die A-Plus-Lizenz, die ich gerade habe, ist auf vielen Ebenen so, dass ich damit alles machen darf. Mhm. Außer als Cheftrainer im Profibereich zu sein. Ansonsten darf ich alles machen. Mhm. Ist ja am Ende die höchstmögliche Lizenz im Ausbildungsfußball. Die A-Lizenz, die für die Regionalliga ebenfalls berechtigt, habe ich im Vorfeld gemacht. So, und wenn ich dann irgendwann in meinem Leben die Chance kriegen sollte, einen Fußballlehrer zu machen oder die Pro-Lizenz und die Rahmenbedingungen passen, ja, dann würde ich die halt auch noch machen, so wie ich die anderen Lizenzen halt auch gemacht habe. Aber nicht mit dem klaren Lebensplan, ich muss irgendwann mal die Pro-Lizenz machen. So. Wenn sich für mich die Möglichkeit ergibt, dann bin ich gern bereit. Und wenn es dann durch den Aufstieg in die dritte Liga so wäre, dann mache ich sie sehr, sehr gerne, weil das heißt, dass wir unser Ziel erreicht haben. Und dann gehe ich auch gerne wieder auf die Schulbank, ja.
ja, und wie du eben gesagt hast, es hat sich so entwickelt und das wäre ja auch etwas, was sich dann einfach so entwickelt hätte. Nicht einfach so, aber...
Ne? Man erarbeitet sich das halt, ja.
Genau.
Das ist ja auch bei den anderen Lizenzstufen so. Damals war es so, du musst die Lizenz mit einer bestimmten Abschlussnote bestehen. Das hat sich inzwischen verändert, um zugelassen zu werden. Mhm. Das ist dann immer irgendwie geglückt, dann arbeitet man wieder zwei Jahre mit einer Lizenz und dann macht man die nächste Stufe, weil man aufgenommen wird. Aber war für mich bisher immer ein guter Ratgeber, einfach weiterzumachen, weil ich Spaß an der Sache habe. Und mal gucken, wann dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Schauen wir mal.
Ja, ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, was dann vielleicht irgendwann mal nächste Saison ist, muss man dann ja sagen. Bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser, die Hase und die Ems runter. Du hast es eben, oder wir haben schon gesagt, schöne Momentaufnahme, wir können das in Ruhe Weihnachten feiern. Hast du denn schon eigentlich einen Wunschzettel auch bei Olofemi abgegeben?
Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht. Was ich Olofemi gesagt habe vergangene Woche und wo wir auch deckungsgleich sind, ist, dass wir die volle Überzeugung für diese Gruppe haben, für diese Mannschaft haben. Und das zeigt es doch auch. Also ich habe die Statistik jetzt nicht griffbereit, vielleicht hast du sie. Kannst gleich mal nachschauen. Wie viel Joker-Torbeteiligung haben wir? Die Breite ist gegeben. Wenn jemand ausfällt, ist der Nächste da. Ich sehe gerade keine Notwendigkeit. Wenn uns irgendwas vor die Füße fällt, wo wir sagen, das macht uns Sinn, das macht uns besser und das macht auch die Kabine besser, weil das ist das, was ich immer dann auch manchmal kritisch sehe. Wenn man eine funktionierende Mannschaft hat, dann würde man mit Sicherheit darüber reden. Aber wir sind absolut überzeugt mit dieser Mannschaft, die wir gerade haben, mit dem kompletten Team, so wie wir miteinander umgehen, unsere Vereinsziele erreichen zu können. Also habe ich jetzt erstmal keinen Wunsch. Weiter gut miteinander umgehen, alle gesund bleiben, das wären dann meine Wünsche. Und im Idealfall einfach immer ein guter Umgang miteinander, sofern wir das irgendwie beeinflussen können.
Also wollt ihr nicht, dem entnehme ich, ihr wollt nicht zwingend was machen. Also müsst nichts machen, aber wenn ihr wolltet, könntet ihr was machen.
Ja, wir sind im Austausch. Also das ist jetzt der Status quo, den ich gerade berichte, dass wir der vollen Überzeugung sind, dass diese Mannschaft das Zeug hat, unsere Ziele zu erreichen. Und dann geht es auch erstmal darum, die Jungs beisammen zu halten. Und jetzt, dass wir konkret darüber gesprochen haben, dass man die Mannschaft in irgendeiner Weise noch ergänzt, ist bisher nicht der Fall. Also eher so, dass wir sagen, ey, was können wir noch tun, um bestmögliche Bedingungen zu haben, unseren Weg hier gerade weiterzugehen. So, man ist permanent im Austausch, jeden Tag im Austausch, aber ist vielleicht eine Frage, die man dann Femi auch selber nochmal stellen kann. Von meiner Seite volle Überzeugung der Gruppe, die wir hier gerade in Meppen haben und für die ich sehr, sehr dankbar bin.
Also siehst du jetzt auch dann zum Beispiel auf bestimmten Positionen oder in bestimmten Bereichen jetzt nicht unbedingt Handlungsspielraum, wo du sagst, okay, ja, keine Ahnung, einen rechten Flügelspieler oder nochmal einen Sechser. Man weiß auch nicht, was zum Beispiel Nika Natschis, wie lange der auffällt, oder ein Achter. Den bräuchte ich jetzt nochmal oder würde ich mir vielleicht wünschen, dass man da noch einfach in der Breite ein bisschen besser ist?
Also, es ist ja nie die Garantie, dass was besser funktioniert, nur weil man jemanden dazu holt. Sehen wir mal das Beispiel Jonathan Wensing. Johnnys beste Position ist für mich aus dem Zentrum heraus, 8er, 10er Bereich. Und trotzdem hat Johnny in diesem Jahr sehr viel rechts gespielt und hat für sich einfach eine Quote, Tore, Vorbereitungen, die er bisher auch noch nie erreicht hat. So, ja. Das ist ja gerade funktioniert. So. Wenn man was macht, muss man die Sache ja insgesamt besser machen. So, und nicht, dann sind wir wieder bei Fußballmanager, man holt jetzt noch einen dazu, weil jetzt haben wir ja die Chance. So, es muss halt alles passen. Ja. Und ich kann mich nur wiederholen. Ich habe die klare Überzeugung, dass so wie wir gerade aufgestellt sind, dann kann man auch noch einen Niklas Wessels nennen, der einen Großteil der Hinrunde verletzt war. Dann kommen vielleicht noch andere Jungs wieder zurück. Du hast gerade über Nika gesprochen. So, wo man auch einfach noch Potenziale hat, die man noch nach oben drücken kann. Weshalb, man weiß halt nie, was noch passiert. Verletzungen beispielsweise. Deswegen würde ich auch nichts ausschließen. Aber wir sind vollkommen fein, so wie es gerade ist. Und vor allem überzeugt von dem, was wir an Qualität hier haben. Und vor allem, wie die Charaktere gerade im Zusammenspiel miteinander umgehen. Und deshalb habe ich da jetzt nicht den Wunschtransfer unter den Baum gelegt. Aber das schließt jetzt auch nichts aus.
Ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch passieren, wenn man Tabellenführer ist, eine gute Hinrunde spielt, einige Spieler sehr gut performen, das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten vielleicht bei höherklassigen Vereinen. Zum Beispiel, wenn man jetzt den Top-Torjäger nimmt, Julian Ulbricht, 19 Tore. Das wird, ich denke mal, nicht nur im Emsland bekannt sein, sondern auch ein bisschen darüber hinaus. Hast du die Befürchtung, dass vielleicht auch ja, Begehrlichkeiten vielleicht dann im Januar bisschen Unruhe reinbringen könnten?
Na klar, wird es da Begehrlichkeiten geben, weil wir einfach richtig gute Spieler haben. Also, und wenn man 19 Tore in 21 Spielen schießt, dann werden das auch andere Leute merken. Aber ich mache mir keine Platte, weil die Jungs sich hier so wohl fühlen, dass sie mit uns dieses Ziel erreichen wollen. Also ich habe keine Bauchschmerzen, weil die Jungs sich einfach wohlfühlen. Das ist das, was sie mir widerspiegeln. Und im Fußball passieren immer mal Dinge, natürlich. Und da muss man sich hinsetzen und darüber reden. Aber habe ich diesen Gedanken gerade nicht im Kopf, weil mir auch nichts dergleichen bekannt ist, dass da irgendwelche Interessen bestehen. A, von konkret von Vereinen außerhalb und auch schon gar nicht von den Jungs, die wir hier haben. Weil ich das Gefühl habe und auch das ist, was mir wieder gespiegelt wird, dass alle halt gerne hier sind.
Ja, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man dann an den letzten Januar denkt, ne, diese Hängepartie mit Marek, wechselt er jetzt wann und wie? Und
Muss man halt aushalten.
Ja, muss man aushalten, aber Bock macht es wahrscheinlich nicht. Ne?
Spaß macht das nicht, aber es gibt mehrere Dinge, die keinen Spaß machen. gerade in
Intervallläufe zum Beispiel, machen auch keinen Spaß.
Auch was Themen im Fußball angeht. Also ich glaube, alle spielen jetzt mal Fußball, weil sie irgendwann mal gesagt haben, ja, das macht Spaß. Ja, genau. Und das macht auch allen noch Spaß, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber drumherum muss man noch mal Sachen aushalten. Und auch das, so ein bisschen Gelassenheit, entspannt mit den Dingen umgehen, tut uns allen gut und das werden wir alles hinkriegen.
Das klingt gut, dass du da so zuversichtlich bist. 2026, es wird ja dann irgendwann mal auch am Ende der Saison spannend werden. Ne? Wer wird jetzt Meister? Dario Fossi hat jetzt vor dem Derby gesagt, dass Oldenburg und Meppen sich ähneln. Ja, teilst du da seine Ansicht?
Nö, teile ich nicht. Also okay. Ja, Grundordnungen sind oft ähnlich. Beide sind torgefährlich, aber es gibt einen exorbitant großen Unterschied, wie man in gefährliche Zonen gelangt.
Okay.
Ich habe das, also wir haben in Oldenburg versucht, kein wildes Spiel zuzulassen. Mhm. Weil es eine Mannschaft gibt, die vielleicht dann im wilden Ball besser ist. Es gibt mit Sicherheit Parallelen, aber so, so nahe, wie der Kollege uns dann nebeneinander stellt, sehe ich uns nicht.
Glaubst du denn, dass es am Ende ein Zweikampf zwischen Oldenburg und Meppen werden kann? Oder traust du auch noch, wenn man jetzt an Drochtersen und Jedlo denkt, die ja dann, glaube ich, auf 3 und 4 stehen, traust du einen von den beiden dazu, noch länger da oben mit dran zu bleiben?
Warum sollte ich Oldenburg denn als gefährlicher ansehen als Drochtersen, wenn man sich die Tabelle anguckt? Weil sie ein Tor mehr geschossen haben? Sind punktgleich, oder?
Ja, sind punktgleich, ja. Natürlich. Aber also, es kann ja sein, dass du Oldenburg zum Beispiel mehr zutraust am Ende.
Also, ich glaube, und das will wieder keiner hören, lass uns doch einfach auf uns gucken. Ich finde es erstmal, wenn wir auf andere Mannschaften gucken, dann finde ich es erstmal bemerkenswert, was Jedlo da macht. Weil die am Ende auch noch dran sind. Und ob ich jetzt Drochtersen besser finde als Oldenburg oder Oldenburg besser finde als Drochtersen, das steht mir auch gar nicht zu. Also ich kann uns bewerten, wenn ich uns jetzt vergleiche mit anderen Mannschaften und du mir gerade die Frage stellst, ob ich uns so finde wie Oldenburg in der Spielanlage, dann sage ich nein. Mhm. Alles andere, wenn ich jetzt Drochtersen mit Oldenburg vergleichen muss, dann steht es mir nicht zu sagen, wer dann am Ende vielleicht weiter oben steht. Also klar habe ich eine Meinung, aber die geht nicht in die Öffentlichkeit. Ich glaube, das, was man insgesamt über diese Regionalliga Nord sagen darf, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben nach 21 Spielen 49 Punkte geholt, dann ist es in den meisten Fällen so, dass man ein größeres Polster hat als 3 Punkte. So, von daher ist der Score Oldenburg, Drochtersen, Jedlo, wir, selbst Phoenix spielt eine gute Saison, ist aber schon gar nicht mehr oben dran. Ja. Ist einfach nur beeindruckend. Letzte Saison, ich erinnere mich daran, wie TSV Havels hat eine überragende Saison gespielt und die haben sie gespielt. Mhm. Alle haben sich gefragt, wann spielt denn jemand mal wieder so eine Saison? Mhm. Jetzt hast du mindestens 3, vielleicht 4 Mannschaften, die so eine Saison spielen. Ich glaube, wir haben mehr Punkte als Havelse nach 21 Spielen. So, und das ist Wahnsinn. Kann man sich im Vorfeld dann irgendwie nicht aussuchen, wie so eine Saison läuft. Aber wir können das beeinflussen, was wir machen. Und das ist bisher richtig, richtig gut. Nur wir beeinflussen halt eben nicht, was außer zweimal die Saison, was Drochtersen, Oldenburg oder Jedlo machen. So, und die hängen uns an den Hacken. So viel steht fest. Ja.
Ja, das war letztes Jahr bei Havelse wirklich ein bisschen anders. Ja. Da war Wahnsinn. Ich glaube, Gefühl waren die, ab dem Herbst waren die eigentlich, war keiner mehr an den Hacken dran. So, ne?
Also, ja, ich glaube 10 zum Winter schon.
Ne? Ja, das war so. Ne? Auf jeden Fall mega spannend. Ja. Wir können uns auf eine mega spannende Rückrunde freuen. Oder restliche Rückrunde, muss man ja sagen, richtigerweise. Dafür wird, um erfolgreich zu sein, wird bestimmt ein guter Start nötig sein und damit man gleich wieder in der richtigen Spur ist. Und ich wünsche dir und euch auf jeden Fall, dass das gelingt, dass ihr weiterhin erfolgreich seid. Und natürlich wünsche ich euch jetzt, was auch noch viel wichtiger ist, erstmal eine ruhigere Zeit, schöne Zeit mit der Familie, schöne Feiertage und natürlich dann auch einen guten Rutsch. Das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast, heute mit Cheftrainer Lukas Biniermann. Liebe Fans des SV Meppen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und die nächste Folge gibt es dann in gut 2 Wochen, kurz nach Weihnachten. Und bis dahin eine gute Zeit.
Vielen Dank auch von meiner Seite. Eine frohe, besinnliche, ruhige Adventszeit. Schöne Weihnachtstage mit allen, für alle, die es mit dem SV Meppen halten und uns auf unserem Weg unterstützen. Guten Start in ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Und auch dir, Christoph. Nur das Beste euch. Vielen Dank für eure Begleitung über die ganze Zeit und bis ganz bald.
Jo, bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von Hagebaumarkt Mayrose. Gute Auswahl, starke Marken und echte Beratung. Direkt vor Ort in Meppen und Haaren. Kommt gerne vorbei, zusammen geht das.